rund um Forschung. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der ACR, dem Forschungsnetzwerk für KMU. In unserem Podcast reden wir über Begriffe, Prozesse, Rahmenbedingungen und Hintergründe rund um das Thema Forschung und Innovation und ihre Bedeutung für die Wirtschaft. Mein Name ist Rita Kremsner. Schön, dass Sie reinhören. In dieser Folge unseres Podcasts geht es um das Thema Kommunikation als Impact von Forschung. Forschungsergebnisse zugänglich zu machen und Wissen weiterzugeben, ist ja ein ureigenes Anliegen von Forschung und das wird in Förderprogrammen auch eingefordert. Neben messbaren Aktivitäten wie Eigenpublikationen, Fachartikeln in wissenschaftlichen Medien, Fachkonferenzen und so weiter, ist die Kommunikation mit und für Laien, also Nicht-Expertinnen und Experten, vielschichtiger und komplexer, aber nicht weniger wichtig. Forschungsergebnisse können nur dann von Nutzen sein, wenn sie auch verstanden und akzeptiert werden. Ob und wie Forschung durch Kommunikation ihren Nutzen entfalten kann und wie man den richtigen Ton trifft, darüber spreche ich heute mit drei Frauen aus verschiedenen Bereichen und mit verschiedenen Perspektiven auf das Thema. Herzlich willkommen, Iris Filzwieser. Sie ist ACR-Präsidentin, Metallurgin und Unternehmerin.
Hallo Rita, es freut mich, dass ich auch heuer wieder dabei sein darf bei einer Folge vom Podcast. Ich freue mich schon auf unsere Diskussion und willkommen auch an den Rest der Runde.
Elisa Meierhofer, sie ist Mikrobiologin und Forscherin am Österreichischen Forschungsinstitut für Chemie und Technik sowie aktuelle ACR Women Award Preisträgerin.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Und Eva Stanzl, sie ist Wissenschaftsredakteurin bei der Wiener Zeitung und Vorsitzende des Clubs der Bildungs- und Wissenschaftsjournalistinnen.
Hallo Rita, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann und bin schon gespannt auf die Diskussion.
Vielen Dank, dass ihr heute hier seid und euch die Zeit nehmt, mit mir über Forschung und Kommunikation zu sprechen. Forschung generiert ja neues Wissen und dieses Wissen soll ja auch verbreitet werden, wie ich eingangs erwähnt habe. Wie weit soll, kann, darf Kommunikation denn gehen? Nur in Fachkreisen zu publizieren und zu kommunizieren reicht ja heute nicht mehr aus. Oder kommt es auf das Forschungsthema an? Iris, vielleicht magst du starten?
Ja, das ist so ein wunderbares Thema. Ich starte liebend gern. Kommunikation ist ja ein Steckenpferd von mir, weil ich bin Naturwissenschaftlerin und Technikerin und ich sage immer, wir kämpfen immer wieder mit der Kommunikationsfähigkeit. Die Frage ist allerdings sehr mehrschichtig und ich finde, die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Betrachte ich das aus rein wissenschaftlichen Aspekt, dann ist die Publikation ganz kriegsentscheidend. Die entscheidet über meinen Erfolg, die entscheidet über mein Ansehen, die entscheidet über meine Zukunft. Was wir aber sehr oft vergessen, ist die Kommunikation in die breite Masse. Wir haben ja in Österreich auch medial in den letzten Jahren doch immer wieder erlebt, dass Forschung gar nicht so einen hohen Stellenwert in der Masse der Bevölkerung hat, was ich unglaublich schade finde. Ich glaube, das liegt sehr viel daran, dass wir teilweise zwar kommunizieren, aber ich vergleiche das immer mit zwei Sprachen. Wir reden nicht in der gleichen Sprache. Also das, was die Wissenschaftler gut verstehen und gut können und in ihrer Sprache kommunizieren, kommt vielleicht in der Bevölkerung nicht an, weil sie diese Sprache gar nicht so verstehen. Das heißt, man müsste eigentlich viel mehr mit Übersetzungen arbeiten. Und ich bin ja sehr froh, dass wir auch eine Journalistin heute hier haben. Die übersetzen ja sehr viel. Ich glaube aber auch, dass die manchmal sehr gefordert sind, diese Übersetzung wirklich durchführen zu können. Also ich glaube, in Zukunft werden wir noch viel mehr kommunizieren müssen, viel breiter kommunizieren müssen. Wir brauchen nämlich alle. Wir brauchen alle in der Forschung. Wir brauchen begeisterte Junge. Wir brauchen begeisterte Unternehmer und Unternehmerinnen. Und das werden wir nur bekommen, wenn die verstehen, was Forschung bedeutet und was sie mit Forschung bewirken können.
Elisa, was sagt die Forscherin dazu?
Ja, Kommunikation ist sicher ein Key-Thema. Die Erich hat es ja eh vorher schon gesagt. Publikationen sind auf der einen Seite sehr wichtig und kriegsentscheidend, hast du es genannt. Das will ich gerne aufgreifen, weil ich glaube, viele, die in der breiten Öffentlichkeit stehen, können sich manchmal gar nicht vorstellen, dass Publikationen wirklich wichtig sind. Einerseits, um natürlich die Forschung, die man gerade betrieben hat, in die Welt hinauszuschreien oder ans Fachpublikum hinauszuschreien. Andererseits aber natürlich, dass man auch weiterkommt, weil nur mit Publikationen kriegt man dann auch neue Forschungsgelder und kann weitermachen. Und so spielt natürlich auch da Kommunikation eine ganz, ganz bedeutende Rolle, damit man in der Forschung immer wieder weiterkommt und den nächsten Schritt gehen kann.
Und von der Seite der Journalistin, Eva?
Naja, da gibt es verschiedene Ebenen. Ja, wir, also Wissenschaftsjournalisten versuchen ja einer breiten Bevölkerung quasi den Sinn und die Inhalte der wissenschaftlichen Forschung zu vermitteln in einer Sprache, die jeder versteht. Das ist jetzt so mal unsere Rolle. Und dazu brauchen wir aber auch die Forscherinnen und Forscher, die uns das erklären. Sonst können wir es nicht verstehen und dann wird es schwierig zu vermitteln. Und das ist so das Ding. Nicht alle Forschenden vermitteln gerne, habe ich manchmal den Eindruck. Da sitzt man noch ein bisschen gerne auf seinen Forschungsergebnissen. Das sollte sich in Zukunft, glaube ich, noch stärker ändern. Es hat sich schon angefangen zu ändern, aber es ist ganz wichtig, dass auch die Wissenschaftler vermitteln. Die werden aber allerdings leider nicht entlohnt für ihre Vermittlungstätigkeit. Und das kennst du sicherlich auch, dass es also anders als bei Publikationen, wo man dann quasi in der Karriere belohnt wird und Aufstiegschancen bekommt, ist in unseren Breitengraden in Österreich, wahrscheinlich in einigen Ländern Europas, die Kommunikation, anders als in Amerika und im angelsächsischen Raum, noch keine Tätigkeit, die irgendwie Bestandteil der Karriere ist. Das ist gar nicht so richtig vorgesehen. Das machen die Wissenschaftler also zusätzlich in ihrer Freizeit. Und das halte ich für ein Problem. Daran müsste man was ändern.
Ja, das ist sicher ein wichtiger Punkt. Wenn man jetzt wieder von der Forschung, also von der Seite der Forschung das betrachtet, Forschung muss einen oder soll ja einen Nutzen stiften, auch für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, fürs Weiterkommen. Wenn man jetzt Kommunikation als Impact sieht, ja, also in welcher Form kann denn gute Kommunikation die Wirkung und den Nutzen von Forschung verstärken und was braucht es dazu? Elisa, hast du da einen Gedanken dazu?
Also ich glaube, Kommunikation oder wenn man Forschung gut kommuniziert, bringt das natürlich die Forschung näher an die Öffentlichkeit heran. Also ich selber kenne es noch von der Uni damals, da gab es ja diverse Vorlesungen in diversen Fachbereichen und man fand die Vorlesungen ganz besonders spannend, wo auch der Vortragende ein ganz besonderer, guter Kommunikator war. Und vielleicht waren manche anderen Themen auch sehr spannend, aber die sind dann so ein bisschen unten durchgefallen. Und da finde ich einfach, je nachdem, wie man es rüberbringt, macht das manche Themen einfach spannender. Und so, glaube ich, müssen wir Forschung auch in die Öffentlichkeit mehr bringen, indem wir sie eben besser kommunizieren und dann die Öffentlichkeit auch ein bisschen mehr reinholen und dann so auch unseren Standort stärken, weil ich glaube, manche Bereiche, die sind noch nicht so beliebt bei der Öffentlichkeit in Forschungsthemen. Und das sieht man auch bei den Studienanfängern, zum Beispiel Chemie, da gibt es ja gar nicht so viele Anfänger. Und so kann eben Forschung schon einen super Impact haben und gute Kommunikation.
Ja, ich glaube, wenn ich da einhaken darf, wir sprechen jetzt eigentlich von der verbalen Kommunikation. Ich glaube aber, dass die wahre Herausforderung auch werden wird, die generelle Kommunikation. Ich kann heutzutage auf so vielen unterschiedlichen Kanälen kommunizieren und was momentan viel zu wenig noch betrachtet wird, ist, ich muss ja auch auf unterschiedlichen Ebenen kommunizieren. Wenn wir sagen, die Öffentlichkeit, dann muss ich unterschiedlich kommunizieren, wenn ich in eine Volksschulklasse gehe, wenn ich in eine Mittelschule gehe, wenn ich in Unternehmen gehe, wenn ich speziell Frauen ansprechen möchte. Ich glaube, all das sind unterschiedliche Arten der Sprache, der Kommunikation. Es muss nicht immer verbal sein, es kann auf unterschiedlichsten Kanälen passieren. Ich glaube, was ganz wichtig werden wird, ist den Funken überspringen lassen. Ich glaube, man ist dann bereit, Dinge aufzunehmen, die man auf Anhieb nicht versteht, wenn ein gewisser Funke überspringt. Ich habe das immer wieder bei den ACR-Projekten erlebt und das Letzte, ich muss das jetzt kurz erzählen, ist mit den Damenhygieneartikeln, die keinerlei irgendwelchem Standard unterliegen. Egal, wem ich das erzähle, egal welcher Gruppe der oder die zugehört, das ist für alle ein Wahnsinn, das ist so. Und dann hören sie zu, dann nehmen sie es mit und ich habe auch schon erlebt, dass es weitererzählt wird. Ich glaube, der Punkt ist, wir müssen lernen, emotional zu kommunizieren, so dass ich den Gegenüber emotional mitnehmen kann. Sei es Begeisterung, sei es Entsetzen, sei es wirkliches Interesse. Wenn uns das gelingt und das auf unterschiedliche Ebenen, was meiner Meinung nach eine Wahnsinnsherausforderung ist, dann wird Forschung in der breiten Masse sicher mehr akzeptiert werden und interessanter sein.
Ich darf dazu vielleicht was sagen, weil es im Wissenschaftsjournalismus zu genau diesem Thema momentan eine Debatte gibt, die relativ heiß geführt wird. Das ist ja eigentlich eine Diskussion aus Deutschland, aber sie ist durch eine Radiosendung, die jetzt auf Ö1 diese Woche läuft, auch nach Österreich gekommen. Da geht es darum, Geschichten erzählen in der Wissenschaftsberichterstattung. Und die Debatte geht zwischen, sollen wir wirklich emotional kommunizieren, also in Form einer Heldengeschichte zum Beispiel. Geschichten lösen ja ganz viel aus im Kopf des Menschen und nehmen, also die, wenn man die Menschen emotional bei der Hand nimmt, dann akzeptieren sie auch die Fakten, heißt es sozusagen. Ja. Aber die Debatte ist, sind wir dann zu emotional für die Fakten? Ja? Und ich glaube, das ist die Gratwanderung, die man gehen muss. Man muss wahrscheinlich einerseits eine Geschichte erzählen, was wir Journalisten ja können, und andererseits wirklich strikt auch bei den Fakten bleiben, damit nicht etwas übersteigert oder verzerrt dargebracht wird. Und ich glaube, das müssen wir in diesem Zusammenhang beachten, wenn wir schon ein breites Publikum bei der Emotion packen möchten. Das halte ich für wichtig.
Ich glaube, ich würde nur ergänzen, das ist das, was ich damit meine, man muss auch sicher die Ebenen und das Publikum unterteilen. Weil ich sage,
also Zielgruppen
ansprechen, ganz sicher. Ja.
Also auch verschiedene Kanäle für verschiedene Zielgruppen und dann natürlich anpassen, den Level der Emotion, den man da vielleicht vermittelt. Aber je komplexer das Thema ist, umso schwieriger wird, das dann da runterzubrechen oder verständlicher zu machen. Ja, also nicht jedes Forschungsthema kann man halt leicht rüberbringen. Ja, wie gehen denn Medien damit um?
Das ist ganz schwierig, weil da gibt's kein Rezept. Man hätte gedacht, dass die Corona-Pandemie etwas ist, was wirklich jeden interessiert und was man unter Anführungszeichen relativ leicht rüberbringen kann, weil ja alle betroffen sind oder waren oder immer noch sind. Ist aber nicht so. Wir hatten Demonstrationen gegen die Impfung, wir hatten Demonstrationen gegen Corona, wir hatten Menschen, die gar nicht glaubten, dass es diese Krankheit überhaupt gibt und dass die Pandemie eine Lüge ist. Ja, es ist also nicht nur gelungen, es ist auch gelungen, weil das ist ja trotzdem nur 20% der Bevölkerung und nicht 100, ja, die da so eine massive Skepsis an den Tag gelegt haben. Aber es gibt dafür kein Universalrezept. Das Einzige, was man machen kann, ist sich stetig bemühen und so sachlich und konkret und anhand von Beispielen und Geschichten, das glaube ich schon, die das Ganze lebhaft machen, damit es einen betrifft, klarzulegen, was denn der Fall ist. Also ich habe kein Rezept. Ich kann mich nur bemühen, dass so mitreißend, ich möchte dieses Wort nicht überstrapazieren, aber so mitreißend wie möglich sage ich trotzdem, weil immer wenn ich eine Geschichte schreibe, die quasi gut ins Thema einführt, habe ich mehr Klicks im Internet, muss ich dazu sagen. Ja. Das ist so die Sache, ja. Aber wir haben in Österreich halt auch eine relativ weit verbreitete Wissenschaftsskepsis, würde ich sagen. Bei dieser Eurobarometer-Umfrage, die wahrscheinlich mittlerweile alle kennen, sind wir bei nahezu allen Fragen zum Vertrauen in die Wissenschaft an letzter, vorletzter und drittletzter Stelle. Ja, und das ist halt ein Phänomen, das besonders im deutschsprachigen Raum, aber auch in den USA verbreitet ist. Da versucht man gerade, eine Ursachenstudie wird gerade gemacht am IHS im Auftrag mit des Ministeriums für Wissenschaft. Was dabei herauskommt, bleibt abzuwarten.
Ich glaube, es wird noch immer die Bevölkerung überschätzt.
Überschätzt.
Der Otto-Normalverbraucher hat mit Wissenschaft gar nichts zu tun. Wenn ich an meinen Vater denke, als ich meine Dissertation fertig hatte, war seine größte Sorge, ob ich überlebensfähig bin, weil ich einen akademischen Titel habe und was mache ich dann damit? Und ich habe in meinem Umfeld immer wieder gesehen, die nicht aus dem akademischen Bereich kommen, die sehen auch eine Universität als Glaskasten, wo man überhaupt keinen Durchblick hat. Und ich glaube, das Hauptproblem ist, es gibt gar keinen Anknüpfungspunkt für diese Bevölkerung. Mit Anknüpfungspunkt meine ich, wenn ich das aufschlage und ich sehe da etwas über Forschung und Wissenschaft, blätter nicht weiter, weil ich zu diesem Thema sowieso glaubt, das braucht niemand. Also ich glaube, es fehlt uns teilweise dieser einfache Zugang, auch medial, ganz einfach, dass ich dann in diese wissenschaftlichen Artikel einsteigen kann, glaube ich, dazu brauche ich einmal ein bisschen eine Einführung und die fehlt meiner Meinung nach. In der Schule wird Wissenschaft nicht vermittelt, also wir lernen eher strukturell, wir lernen nicht forschen und entwickeln, so von der Natur aus. In der Mittelschule habe ich das bisher auch nicht gesehen, dass wir entwickeln und forschen, weil das würde ja Branding sein. Ich würde ja schon Jugendliche branden, Forschung ist was Cooles, Forschung ist interessant und das kommt nicht vor. Eigentlich lernen wir auch strukturell. Und dann gehen wir entweder in einen Beruf oder auf die Hochschule und dann werden das Forscher und Forscherinnen, die sehr oft auch nicht präsent sind, weil das gar nicht ihr Hauptinteresse ist. Die haben ja mit anderen Dingen zu kämpfen. Und wie soll dann die andere Gruppe das verstehen, was die Forscherinnen und Forscherinnen bewirken und forschen eigentlich?
Genau, dass manchmal der Anknüpfungspunkt fehlt, da würde ich gern anknüpfen daran. ich kann das nämlich nur bestätigen. Also ich kann da mich daran eine Geschichte erinnern, wie ich damals mit meinem Masterstudium angefangen habe. Und ich habe das meinen Großeltern erzählt. Und man muss sagen, meine Großeltern, die sind jetzt über 80, also ich glaube 85. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Und die haben mich dann gefragt, als ich dann begonnen hatte und so die ersten paar Monate halt studiert habe im Master, ob ich mich eh schon mit meinen Sitznachbarn und Sitznachbarinnen angefreundet habe. Und ich habe gar nicht so genau gewusst, was ich sagen soll, weil natürlich in einer Uni, da bei mir haben 1000 Leute angefangen, also da kennt man vielleicht dann doch nicht alle und war dann ganz perplex und habe mir gedacht, okay, na, man muss vielleicht doch noch an einem ganz anderen Punkt anfangen und die irgendwo ganz anders abholen. Und das ist dann oft schwierig, sich da in diese Perspektive überhaupt reinzuversetzen.
Und jetzt muss man sich überlegen, jetzt ist im privaten Umfeld das so schwierig und dann soll man in die Öffentlichkeit oder zu einem Journalisten gehen oder zu einer Journalistin und der erzählen, wie toll das ist, was man macht, obwohl man eigentlich aus einem Umfeld aufwächst, wo man schon mitbekommt, oh, das ist eigentlich schon ein schwieriges Thema, wenn ich das erzählen will.
Das heißt, man wird auch als Wissenschaftlerin so sozialisiert, nicht zu kommunizieren.
Ich finde schon, ja.
Aha, interessant.
Dabei ist ja eigentlich die Forschung ja verantwortlich dafür, dass wir sind, wo wir sind. Also es sind ja sehr viele Aspekte unseres heutigen Lebens und viele Vereinfachungen in unserem Leben ja die Folge von Technologieentwicklung und Forschung und Innovation. Fehlt es da diese Verknüpfung, um wieder das Wort zu bemühen, fehlt da diese Verknüpfung von was die Forschung eigentlich eh schon bewirkt hat, wo wir überall neue Technologien schon nutzen und dass das ja eigentlich auch Ergebnisse sind von Wissenschaft und Forschung. Fehlt das so ein bisschen dieser
Brücke? Ich würde sagen,
Brücke?
Forschung hat kein Marketing. Das ist einmal das Erste. Mhm. Das Thema Forschung, egal von welcher Institution, hat kein Marketing. Das heißt, wer sieht den Nutzen von Forschung? Das ist so allgemein formuliert. Ich verstehe es nur, wenn es case-bezogen ist.
Der Begriff Forschung ist auch sehr abstrakt, finde ich.
Genau, sehe ich auch so, ja.
Dann, man muss halt mehr mit Beispielen arbeiten tatsächlich.
Und ich glaube zum Beispiel, unsere Filme im ACR, das positive Feedback, das ich auf diese Filme bekomme, ist wirklich überwältigend. Ich glaube, das liegt hauptsächlich daran, weil es sehr einfach mit Bildern und mit Kommunikation darstellt, was geforscht wird. Und das holt wieder viele ab, weil sie haben dann Bilder auch dabei.
Und das ist, glaube ich, auch noch der einfachere Fall bei der ACR, weil die Filme sind wirklich super, aber das ist natürlich angewandte Forschung.
Ja,
das
genau.
Heißt, es ist natürlich leicht, Filme, also leicht unter Anführungszeichen, Filme und Bilder zu zeigen. Aber wenn man dann in die Grundlagenforschung geht, da wird es dann erst richtig schwierig,
spannend,
da jemand mitzunehmen.
Ja, das stimmt.
Ich habe heute eine Geschichte geschrieben in der Wiener Zeitung. Pflanzen beklagen sich, wenn sie krank sind. Und ihre Artgenossen hören sie. Das wurde in Cell publiziert mit einer Sperrfrist heute Abend. Und da haben die Forscher ein Video gemacht und selber erklärt, wie sie das Experiment gemacht haben. Und das ist ein israelisches Team. Und Die haben daher das in relativ einfachem Englisch erzählt, weil sie halt auch nicht so super Englisch sprechen. Und das Ergebnis war großartig. Man hat alles verstanden, man konnte es, also ich als Journalistin habe mir unheimlich leicht getan, diesen Artikel zu schreiben. Und weil ihr sagt Film, ja, das wäre schon ganz fantastisch, wenn man Erklärvideos einer breiten Masse so anbieten könnte, dass es auch eine Veranstaltung und eine Institution dafür gibt, weil was wir jetzt haben, ist, dass jeder im Internet irgendwelche Sachen zusammensucht und unterschiedliche Wissensstände hat. Also wenn man das schon in die Schulen tragen würde, wäre das einfacher für alle und sicherlich für die Wissenschaftskommunikation. Ja. Und natürlich ist es vielleicht in Österreich noch gar nicht so angekommen, dass man auf ganz vielen verschiedenen Ebenen eben auch mit Videos, das macht ihr ja Gott sei Dank bei der ACR, aber trotzdem, ich finde das nicht immer und nicht so oft, sagen wir mal. Das war nur ein Beispiel einer gelungenen Wissenschaftskommunikation.
Ich würde da zustimmen, also so ein Film ist sicher eine super Sache, wo für mich die Schwierigkeit manchmal aus der Forscherperspektive ist, also ich habe ja den Anspruch an mich selbst, dass ich sehr genau bin und natürlich die Sachen exakt beschreiben will. Und ich glaube, das hängt natürlich mit dieser Forscher- und Forscherinnen-Sicht zusammen. Und wenn ich dann natürlich so einen Film drehe oder das irgendwie erklären muss, muss ich das natürlich vereinfachen und runterbrechen. Und wie viel vereinfachen und runterbrechen ist das dann noch okay, damit das auch korrekt ist und dass ich das dann noch vertreten kann und dass das dann niemand falsch versteht. Ich finde auch da tatsächlich, dass die mündliche Perspektive, wenn ich wirklich mit jemandem spreche und den in die Augen schauen kann und sehe, wie der das aufnimmt und der kann mir auch Feedback geben und ich kann dann beurteilen, ob das richtig verstanden wird, das ist dann immer leichter, wenn ich das aber irgendwo verschriftlichen muss oder in einem Film abdrehen muss und ich dann nicht weiß, wie es ankommt, dann habe ich manchmal ein schlechtes Gefühl dabei, weil ich mir denke, ist das jetzt zu vereinfacht und ist das jetzt vielleicht schon falsch? Und da finde ich die Waagschale zu finden, das ist immer ganz, ganz schwierig.
Ich kenne die Diskussion sehr gut. Also die führen mein Mann und ich zum Beispiel ganz oft, wenn wir Firmenprodukte vorstellen. Ich glaube, man muss da versuchen, einen Schritt zurückzugehen und sich trotzdem zu überlegen, für wen ist dieser Film? Weil wir haben diese Diskussion auch oft, ist das jetzt noch korrekt? Es geht ja hier um Kommunikation und wenn wir ehrlich sind, auch in der verbalen Kommunikation sind wir auch nicht immer korrekt. Es gibt aber sehr viele Menschen, die sind visuell. Ich bin zum Beispiel auch so jemand. Ich kann mich eine Stunde lang unterhalten und nehme leider ganz wenig mit. Wenn ich aber visuell etwas sehe, ist das habe ich, das nehme ich mit. Und ich glaube, die holt man dann auch leichter ab. Und speziell, wenn man in den jüngeren Bereich geht, ist das Visuelle einfach greifbarer, glaube ich. Ich glaube aber, dass der Ansatz sehr gut wäre, Institutionen zu etablieren, weil da braucht man Profis dazu. Weil ich muss ja nicht einen Film drehen, ich kann das visuell abbilden mit einer gewissen Anleitung. Wenn ich da Profis habe, die das immer wieder durchführen, die werden ja auch immer besser dann. Die verstehen ja dann die Sprache besser und können das ja visuell besser umsetzen. Und das haben wir derzeit ja nicht wirklich im Forschungsbereich. Also weder auf den Universitäten noch in der außeruniversitären Forschung gibt es quasi eine einheitliche Kommunikationsstrategie.
Es gibt aber Bemühungen dafür. Ja. Also genau. Das wird im Moment erkannt, dass man eine einheitliche nationale Kommunikationsstrategie für die Wissenschaften in irgendeiner Form auf den Weg bringen sollte. Nur sind wir noch nicht wahnsinnig weit. Im Moment macht es jede Institution für sich selbst, baut große Kommunikationsabteilungen auf, während der Wissenschaftsjournalismus immer weniger wird in Österreich. Wir bauen jetzt ein Medium ab, die Wiener Zeitung. Und dann gibt es noch weniger Wissenschaftsjournalismus. Ja. Also das ist ein Ungleichgewicht, das da entsteht, was auch eine seltsame Entwicklung ist, die gar nicht im Sinn der Sache ist. Ja. Also das quasi wie zwei Parallelentwicklungen. Ja. Also Kommunikationsabteilungen werden größer, Wissenschaftsabteilungen in Medien werden kleiner. Das ist wirklich überlegenswert, was da zu tun ist, weil ideal ist der Zustand nicht.
Das ist interessant, ja, weil ich sage, man braucht ja auch die Medien, das ist verbreiten. Natürlich. In unterschiedlichsten.
Aber es gibt so einen Zug zur Direktverbreitung, was per se nicht schlecht ist, nur gibt es dann keine kritische Prüfung des Inhalts, darf ich es mal nennen. Also ja, und das ist einfach eine Entwicklung, die ich sehe. Wohin das führt, bleibt jetzt mal abzuwarten, aber vielleicht müssen wir Medien gründen.
Und ein reines Marketinginstrument sollte es ja nicht sein. Ein Kommunikationsinstrument sein und das ist dann ein bisschen die Gefahr. Dass es mehr Marketing ist als Kommunikation.
Wie kommen wir denn da besser hin? Also wo muss man ansetzen? Soll es jetzt ein eigenes Fach geben auf der Uni oder schon wie man kommuniziert? Also das ist halt quasi zum Forschungsthema selbst auch noch so Workshops oder…
Liebe Rita, die Frage ist ja für mich jetzt aufgelegt.
Ja, oder? Natürlich.
Wir haben uns jetzt nicht abgesprochen, aber ich bin der Meinung, erstens, man kann nie zu groß, man darf nicht zu groß beginnen. Man muss immer mal Strukturen schaffen und in kleinen Bereichen beginnen. Wir im ACR schulen unsere Forscherinnen und Forscher, die kriegen ein Kommunikationstraining, die kriegen ein Pitching-Training. Und ich bin jetzt schon wirklich lange dabei. Seit wir das machen, war ein Qualitätsunterschied im Pitchen, der war unfassbar. Und ich bin mir ganz sicher, wenn unsere jungen Forscherinnen und Forscher dir ein Interview geben, bist du erfreut, weil sie gelernt haben zu kommunizieren. Ich glaube sehr wohl, und das beste Beispiel war, bei der letzten Jury-Sitzung gab es einen jungen Forscher, der für mich das Idealbild eines Forschers dargestellt hat, so wie wir aus der Vergangenheit mitgenommen haben, eher ruhig, eher ganz leise sprechend, sehr fokussiert auf die Fakten. Und er konnte ein unfassbar komplexes Thema in 10 Minuten mit Bildern und Worten darstellen, was ohne Schulung, glaube ich, nicht möglich gewesen wäre. Also ich glaube, man kann schon viel tun, aber man sollte sich nicht zu große Ziele setzen, sondern das muss man schon strukturell ein bisschen kleiner beginnen, wäre mein Ansatz.
Ich glaube auch so, Kommunikation üben ist auch ganz viel Learning by Doing. Also einfach mal anfangen, einfach mal ein bisschen ins kalte Wasser springen. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich auf die erste Konferenz fahren musste, da war ich gerade so ein halbes Jahr am UFI und mein Chef, muss ich auch sagen, der hat mich immer sehr gefördert und hat gesagt, du fährst da jetzt hin. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, kann ich das jetzt wirklich? Aber ich habe mir gedacht, okay, dann fahre ich da halt jetzt hin und habe es halt gemacht. Und es hat dann eh ganz gut funktioniert. Aber natürlich ist man am Anfang ein bisschen nervös, aber man wird dann immer besser mit der Zeit. Und ich finde immer, es ist wie so ein bisschen, wenn man eine Fremdsprache lernt, weil die muss man ja auch üben. Und da fahre ich jetzt zum Beispiel auch auf Auslandssemester und werde dann immer besser und besser. Und ich finde, so ist mit Kommunikation auch ein bisschen. Also einfach mal anfangen, netzwerken und jede Chance halt nutzen.
Ja, das jede Chance nutzen finde ich super. Das ist nur nicht unbedingt das Gen der Forscherin und des Forschers, wenn es um Kommunikation geht. Und das müssen wir vielleicht auch wirklich motivierend in den Instituten weitergeben, dass das schon wichtig wäre. Auch vor allem muss ja das auch aus journalistischer Sicht extrem wichtig sein, dass die auch bereit sind, darüber zu reden.
Also wir haben schon gelernt, so zu fragen, dass irgendeine Information herauskommt bei Menschen, die nicht so gerne über ihre Arbeit reden. Aber ja, das ist sicherlich im Sinn der Sache.
Also gibt es die Ausrede nicht, ich kann das nicht oder ich bin kein guter Kommunikator oder Kommunikatorin. Kann das jeder lernen, gut zu kommunizieren? Was würdest du sagen? Du hast ja ein paar Workshops schon gemacht, Elisa. Du bist da jetzt gerade so viele erste Male, Fachkonferenzen, Women Award auf der Bühne stehen, hier den Podcast machen. Hättest du dir das zugetraut noch vor einiger Zeit?
Hätte ich mir das zugetraut? Ich glaube, ich bin generell so ein Mensch, der gerne ins kalte Wasser springt ein bisschen und dann einfach mal macht und sich denkt, okay, da kann man jetzt nicht Nein sagen, weil das ist natürlich alles immer eine gute Gelegenheit. Und ich glaube, jeder fängt natürlich auf einem anderen Level an. Einem liegt das mehr, einem liegt das weniger. Und jeder kann immer in jedem besser werden, wenn man es halt auch will. Und ich glaube, es ist aber auch halt auch wichtig, um eben Forschung voranzutreiben, weil wenn jeder in seinem stillen Kämmerlein bleibt und die Ergebnisse, die dann so wertvoll sind, dann nicht kommuniziert werden, nicht nur an die Öffentlichkeit kommuniziert werden, sondern in der Wissenschaftscommunity natürlich auch selbst, dann kommen wir halt nicht weiter und das stärkt natürlich auch Forschung, weil wenn ich jetzt ein tolles Ergebnis habe, aber sagt das keinem, dann weiß vielleicht die Gruppe B, die am selben forscht, gar nicht, wo die wieder ansetzen könnten und nur durch Kommunikation können neue Ideen generiert werden. Das kann alles immer, das Know-how kann immer mehr aufgebaut werden.
Ein Lichtblick ist vielleicht, also dieses Interesse an Forschung, also dieses ein Desinteresse spürt man vielleicht schon in der Öffentlichkeit, aber es gibt da schon ein paar Lichtblicke, wenn man sich zum Beispiel anschaut, welchen Zulauf jetzt die Lange nach der Forschung hat oder solche Forschungsfeste. Da kommen ja doch sehr viele, vor allem Familien, auch mit Kindern, die da einfach mitmachen wollen. Also das ist schon, es hätte schon Potenzial, da weiter zu tun oder mehr zu machen. Brauchen wir da mehr solche Formate? Brauchen wir mehr Geld? Soll die Politik da mehr machen? Soll es das öfter geben? Lange nach der Forschung gibt es alle 2 Jahre. FEF hat das gemacht zum 50-Jahre-Jubiläum, also bei solchen Gelegenheiten. Die gibt es schon, aber halt nicht systematisch und nicht so häufig. Braucht man da mehr von diesen Dingen auch, wo auch die Gelegenheiten sind, wo Forscherinnen und Forscher tatsächlich mit Laien, Nicht-Experten da zusammenkommen und wirklich direkt erklären können? Also wäre das ein möglicher Weg, eine Lösung?
Ich glaube definitiv, dass es die lange Nacht der Forschung öfter braucht und dass du große Veranstaltungen, damit kannst du schon Leute erreichen, ja, weil eine große Veranstaltung hat ja den Vorteil, dass man sich entertainen lassen kann und da muss man nicht viel tun, ja. Wenn ich jetzt entscheiden muss, wie gehe ich mit den Folgen des Klimawandels persönlich um, da muss ich sehr viel tun, weil da muss ich recherchieren, muss ich mich informieren und so. Trotzdem können wir doch, glaube ich, durch so große quasi Gießkannenveranstaltungen zumindest die Leute dazu bewegen, zu verstehen, dass es Wissenschaft gibt. Ja?
Nachzudenken.
Und von dem her finde ich es gut. Ja? Du wirst aber immer die Schwierigkeit haben, dass wenn ein wissenschaftliches Ergebnis, wir müssen weniger Auto fahren, wir müssen weniger Plastik verbrauchen, um dein Forschungsgebiet zu nennen, die Freiheit des Individuums einschränkt und das Individuum wehrt sich dann, ja, bar aller Vernunft. Und das, glaube ich, ist ein Thema, das ist eine Schwierigkeit, die du mit so großen Veranstaltungen, so toll die auch sind, nicht überwinden kannst. Da geht's dann nachher um mehr, ja, da muss man wahrscheinlich tief in der Persönlichkeit ansetzen. Ist schwierig, ich kann das jetzt nicht hier beantworten, aber das wäre meine Antwort auf deine Frage.
Mhm. Also ich glaube auch, dass es solche Veranstaltungen öfter braucht, weil den ersten Schritt, den wir gehen müssen, ist einmal die Akzeptanz zu schaffen. Und wenn wir ein bisschen mehr Akzeptanz haben, dann wird auch der nächste Schritt machbar sein. Und alles, was man sieht und angreifen kann, und das ist ja bei der langen Nacht der Forschung so toll, man kann es ja auch angreifen und man darf auch diese haptische Aktion nicht vernachlässigen, weil das brennt sich einfach tiefer ein. Und ich glaube, gerade der Klimawandel und die Probleme, die wir haben, können wir mit so vielen wissenschaftlichen Forschungsthemen darstellen, visualisieren und auch schon kleine Lösungen, ich will jetzt gar nicht sagen große Lösungen, aber kleine Lösungen anbieten, die, wenn man sie nicht angreifen kann, ich glaube, einfach zu abstrakt sind. Allein eine CO2-Belastung stelle ich mir für jemanden, der keine, ich sage einmal, wissenschaftliche Grundbildung hat, wirklich schwer vor. Was versteht er darunter? Was versteht er wirklich unter der CO2-Belastung? Als ich Jugendliche war, hat es den sauren Regen gegeben. Den haben wir gesehen. Den haben wir mit den Augen gesehen. Wir haben die Wälder gesehen, die kaputt waren. Was sehen wir bei der CO2-Belastung? Eigentlich gar nichts. Und ich glaube, deshalb muss es solche Veranstaltungen geben. Und ich bin auch ein großer Befürworter davon in allen Bundesländern. Wir sollten bitte auch österreichweit denken. Ich erlebe immer wieder, es gibt viele tolle Veranstaltungen in Wien und Umgebung. Natürlich, die ganzen Museen sind auch in Wien und Umgebung. Aber es wäre natürlich enorm wichtig, alle mitzunehmen. Und da ist, glaube ich, auch noch viel Potenzial da, was wir tun können.
Und vielleicht auch von mir noch eine persönliche Geschichte. Also so Veranstaltungen lösen natürlich Emotionen aus. Und ich kann mich da an eine Sache spezifisch erinnern. Also ich habe meine Ausbildung in der Wissenschaft mit der HBLVA für chemische Industrie, Großensteingasse, begonnen. Und beim Tag der offenen Tür gab es da damals ein Event, das hat Chemieshow geheißen. Da haben sich die Lehrer und Lehrerinnen dort verkleidet und haben dort verschiedenste bunte, große Experimente vorgezeigt. Und ich weiß noch, unser damaliger Biologielehrer hat sich als Neandertaler verkleidet. Und es gab dann, wurden da Experimente in so einem Steinzeit-Setting vorgezeigt. Und das werde ich nie vergessen. Und das war sicher mit ein Grund, warum ich dann gesagt habe, ja, in die Schule gehe ich und warum ich heute in der Wissenschaft stehe. Und das
ist natürlich eine Veranstaltung, die die Emotionen dann auslöst und so kann es dann starten.
Das sind wirklich super Geschichten. Das macht Hoffnung, ja, das, aber auch die Aufgabe für uns auch als ACR, als Forschungsnetzwerk, als Forscherin, Unternehmerin, Journalistin, dass wir da einfach auch nicht locker lassen, ja, und da die Chancen nutzen. Gibt es von eurer Seite noch einen Schlusssatz, den ihr noch loswerden wollt zum Thema Impact, Kommunikation?
Ja, ich würde da gern beginnen. Ich finde ganz, ganz wichtig, egal was wir tun und egal wie wir es tun, ist, wir sollten unsere Forscherinnen und Forscher motivieren, alle derzeit möglichen Kanäle zu nutzen. Und ich finde, man sollte ein bisschen, ich bin wieder beim Schritt zurück, weggehen vom Detailwissen. Es würde schon reichen, wenn sie ihre Begeisterung teilen mit der Masse. Und das eint ja alle Forscherinnen und Forscher, dass sie von ihrem Thema restlos begeistert sind. Und wenn sie uns das ein bisschen mitgeben können, wäre, glaube ich, auch schon ein großer Schritt getan.
Und auch vielleicht den Forscherinnen und Forschern die Gelegenheit dazu bieten. Also ich hatte da heuer tatsächlich die Gelegenheit, weil ich die berufspraktischen Tage am UFI veranstalten konnte. Und da waren drei Schülerinnen und Schüler bei mir und ich habe ihnen so ein bisschen einen Einblick gegeben, in was wir am UFI so machen. Und ich glaube, es hat ihnen auch gefallen und das Feedback, dass sie dann so motiviert waren, das hat mir dann wieder ganz viel gegeben, weil ich mir gedacht habe, naja, vielleicht landet ja der ein oder andere dann in der Naturwissenschaft.
Da ist sicher der Funke übergesprungen.
Ganz bestimmt.
Ich greife jetzt das Wort noch zum Abschluss in eigener Sache, da ich ja jetzt die Gelegenheit habe und ich möchte es mit Österreichs Nobelpreisträger Anton Zeilinger, dem Physiker, halten, der da gesagt hat, das sagt es immer wieder, aber besonders präsent ist mir ein Interview in der ZIP2, wo er sagte, es gibt zu wenig Verständnis für Wissenschaft in Österreich, weil es zu wenig Wissenschaftsjournalisten gibt. Und ich denke doch, dass, obwohl es meine Profession ist, auch objektiv, ja, dass Wissenschaftsjournalisten und Journalistinnen eine Rolle haben, eine tragende Rolle haben in der Vermittlung von Wissenschaft. Wenn man sich die angelsächsischen Medien anschaut, gibt es das seitenweise toll mit großen Bildern erzählt, viel Platz, viel Raum und dem wird, Erkenntnissen wird halt Raum gegeben und werden auf intellektuelle Art und Weise hinterfragt. Wem nützt KI? Was bringt es? Whatever, ja, also es gibt ja tausende Themen. Und davon haben wir in Österreich zu wenig, weil dem kein Raum gegeben wird.
Da muss ich jetzt was ergänzen. Ich muss ehrlicherweise gestehen, das war mir zum Beispiel gar nicht so bewusst. Aber wenn man das jetzt so hört, genau das ist es ja auch. Wann wird man interviewt von einem Journalisten, der sich mit Wissenschaft spezialisiert hat? Das stimmt ganz sicher, ja, weil ich sage, das wäre ja, wenn mehr Potenzial da wäre und mehr Raum für das geschaffen wäre, würde natürlich auch mehr publiziert werden, ja, ganz klar. Aber es war mir in dem Art und Weise gar nicht so bewusst, dass es auch von dieser Seite her hackt.
Es hackt, also wir haben jetzt als Club der Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten einen Erfolg erzielt nach jahrelanger Arbeit. Wissenschaftsjournalismus ist eine Kategorie für Medienförderung in dem Initiativantrag, der heute am 30. März eingebracht wurde. Wir hoffen, dass es durchgeht. Also das ist jetzt vielleicht schon eine Hebung des Stellenwerts, aber es kann nur ein Anfang sein, weil wahrscheinlich brauchen wir auch mehr Medien.
Ja, da braucht es noch einige Schrauben, an denen wir drehen müssen. Ich hoffe, das hören jetzt ganz viele und tragen das auch weiter und verbreiten das und holen sich vielleicht Anregungen. Es gibt da so einen 10-Punkte-Plan vom Wissenschaftsministerium, wie man Wissenschaftsskepsis überwinden kann in Österreich, was man dagegen tun kann. Also da gibt es schon die Erkenntnis und den Willen dazu, da etwas zu tun. Ich denke, wir haben heute viele Anregungen dazu gehört. Vielen Dank an euch alle drei. Das war wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch für mich. Wie immer, also mich mit so kompetenten, leidenschaftlichen Frauen auszutauschen. Wir haben neben dieser Folge auch noch zwei weitere zum Thema Nutzen von Forschung. Da geht es dann um Patente und um Standardisierung. Da wird es auch spannend weitergehen. Also die nächsten Folgen auch bitte einschalten. Und für heute verabschiede ich mich. Vielen Dank.
Danke und tschüss.
Danke.
Danke.